möchte ich zu Beginn einen Vers aus der Bibel lesen, wieder aus dem Buch Hiob, aus Kapitel 12 und dann aus Kapitel 19. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 7, ein bekannter Vers: Aber frage doch das Vieh und es wird es dich lehren, und die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. Oder rede zu der Erde und sie wird es dich lehren, und die Fische des Meeres werden es dir erzählen. Wer würde nicht an diesen allen erkennen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Und dann dieser so wichtige Vers, den wir gestern auch schon einmal hatten, aus Hiob 19, Vers 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Es ist ganz klar, dass Hiob in einer gewissen Weise den Schöpfergott mit dem Errettergott verbindet. Und wir wollen uns jetzt zunächst mal ein paar wunderbare Dinge aus seiner Schöpfung angucken. Wir dürfen eins nicht vergessen, dass wir es mit einer gefallenen Schöpfung zu tun haben. Das heißt, dass Tiere auch erstaunliche Fangapparate entwickelt haben, um Beute zu fangen, dass sie eben selbst überleben können. Wir wissen nicht, ob Gott die Tiere schon von Anfang an so ausgestattet hatte oder ob das eine Folge ist des Sündenfalls, weil ja Gott anschließend noch einmal in seine Schöpfung eingriff, wie das in 1. Mose 3 ganz deutlich zu sehen ist. Wir gehen jetzt an einen Ort, der sehr, sehr öde ist, an die Wüste, in die Namib-Wüste, die eine sehr brutale Wüste ist, wo es vom Prinzip her kaum Regen gibt, wo wir Bodentemperaturen haben von zum Teil 70 Grad und mehr, Lufttemperaturen, die manchmal 50 Grad erreichen können, mit riesigen Sanddünen und in der Regel kein Niederschlag. Das Einzige, was diese Gegend kennzeichnet, das sind Nebelschwaden, die ungefähr 300 Tage dort im Jahr gerade morgens zu sehen sind. Sonst ist diese Wüste total trocken und vom Prinzip her ist diese Wüste total lebensfeindlich. Denn wer dort leben möchte, der braucht geniale Ideen, um an Wasser zu kommen. Das ist das große Problem in der Namib-Wüste, dass es dort mehr oder weniger kein Wasser gibt. Die Tiere haben sehr seltsame Möglichkeiten, besitzen sie, um eben doch an Wasser heranzukommen. Ich habe mal einige Beispiele hier aufgeführt. Zum Beispiel Nara-Pflanzen benutzen ihre Stiele, um noch an etwas Wasser heranzukommen, die sehr tief in den Boden eindringen können. Bestimmte Käfer lassen Nebeltropfen auf ihrem Hinterteil kondensieren. Es gibt andere Tiere, die buddeln Gräben. Reptilien machen das über die Nahrung. Und insgesamt gibt es in der Namib-Wüste über 300 Tierarten. Man kann sich das kaum vorstellen. Ich rede von einer Wüste. Und wir haben 300 Tierarten dort. Und davon ist ein gewaltiger Teil endemisch. Das heißt, der lebt nur dort. Das bedeutet, dass diese Tiere optimal diesen äußeren Umständen angepasst sind. Und die große Frage ist: Ist das durch Zufall entstanden oder ist das die Handschrift eines gewaltigen Schöpfergottes, der auch gleichzeitig, wie es die Bibel sagt, unser Rettergott ist? Nur wenn man solche Tiere suchen möchte, dann muss man sich ein klein wenig mit der Dünenstruktur dort auskennen, denn diese Dünen bestehen immer aus zwei Seiten. Eine Seite, wir haben das dort, ist der Gleithang, und das ist die Seite, die dem Wind abgewandt ist, und diese Seite ist sehr weich. Man wird dort unweigerlich einsinken und mit dem Auto ist sie nicht zu befahren. Die andere Seite dagegen, sie ist sehr fest, und das ist die Windseite, und dort befindet sich ungefähr 98% der Tierwelt. Das heißt, wenn man tatsächlich diese Tiere finden möchte, dann sollte man schon auf der richtigen Seite der Düne suchen, sonst ist man stundenlang dran und findet nichts. Es sind also nicht beide Seiten völlig gleichwertig. Hier sieht man das noch einmal in einer vergrößerten Aufnahme. Das ist hier die weiche Seite, wo nur ganz, ganz wenige Tiere zu finden sind. Das hier ist die Hartseite, wo man erheblich mehr findet. Das Verhältnis ist 2 zu 98%. Also der überwiegende Teil befindet sich auf der Windseite der Düne. Und ich stelle ein paar von diesen Tieren vor. Ich habe so 5, 6 Beispiele und die zeigen uns etwas von der Größe der Schöpfung Gottes. Das erste, was ich hier habe, ist ein Chamäleon. Die meisten kennen natürlich Chamäleons. Die meisten wissen, dass die ihre Farbe ändern können. Man findet auf YouTube herrliche Bilder, wie das möglich ist. Aber ich kann gleich euch sagen, 98% dieser Bilder könnt ihr völlig vergessen. Die sind nämlich gefälscht. Ein Gecko ist ein Chamäleon ist nicht in der Lage, mal eben seine Farbe von Blau nach Gelb zu wechseln. Oder von Knallgelb nach Tiefviolett oder was weiß ich. Das Chamäleon kann seine Farbe wechseln, aber nur in gewissen Grenzen. Und das liegt nämlich daran, wie dieses Chamäleon aufgebaut ist. Das, was man hier sieht, ist jeweils genau das gleiche Chamäleon. Einmal in hellgrün, einmal mehr so in braungrün. Und das ist die Möglichkeit, die das Chamäleon hat, wie es seine Farbe wechseln kann, aber es bleibt in seinem Farbton bestehen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, dieser Farbwechsel geschieht wahnsinnig schnell. Das heißt, es müssen chemische Prozesse ablaufen, die auch sehr, sehr schnell ablaufbar sind und die auch wieder umkehrbar sind. Und man weiß seit Neuestem, wie das geht, nämlich, dass das Chamäleon insgesamt 3 verschiedene Hautschichten hat. Und ich habe erst einmal die äußerste Hautschicht und die äußerste Hautschicht bestimmt im Endeffekt den Grundfarbton des Chamäleons. Und daran lässt sich überhaupt nichts ändern. Da sind bestimmte Pigmente, bestimmte Farbstoffe und diese Farbstoffe bestimmen den Grundfarbton. Aber dann haben wir eine zweite Schicht hier unten drunter, sogenannte S-Iridophore. Und das sind photonische Kristalle, je nachdem wie das Licht oder welches Licht jetzt auf diese Hautschicht fällt, ist das Chamäleon in der Lage, diese Kristalle sozusagen umzuordnen. Das heißt, es findet überhaupt keine richtige chemische Reaktion statt, sondern es findet mehr ein physikalischer Prozess statt, wo jetzt die Kristalle anders angeordnet werden in dieser Hautschicht. Mehr passiert nicht. Und das sorgt dafür, dass sofort dieser Farbwechsel entstehen kann. Und das sorgt dafür, dass dieser Farbwechsel auch sofort wieder rückgängig zu machen ist. Und je nachdem, wenn jetzt Sonnenlicht auch auf diese Schicht strahlt und je nachdem, wie die Kristalle angeordnet sind, da wird bestimmtes Licht verschluckt und bestimmtes Licht wird reflektiert und das macht dann eben die Nuance des Farbtons aus. Also nochmal, auf der einen Seite haben wir einen Grundfarbton, dann haben wir die zweite Hautschicht. Dort befinden sich Kristalle, die angeordnet sind. Und das Chamäleon ist in der Lage, diese Ordnung unordentlicher oder ordentlicher zu machen. Und das hat einen Einfluss auf das Licht, das von außen auf dieser Haut fällt, das dann entsprechend reflektiert oder verschluckt wird und dann einen weiteren Farbton erzeugt. Wir haben noch eine Schicht unten drunter, die dritte Hautschicht. Aber die dient nur dazu, dass das Chamäleon bei diesen Wahnsinnstemperaturen von 70 Grad tagsüber und 0 Grad nachts in der Lage ist, den Temperaturhaushalt des Körpers zu regeln. Das heißt, je nachdem, wie dort die Kristalle angeordnet sind, wird Wärme aufgenommen oder abgegeben. Es ist vom Prinzip her genial gemacht. Und so funktioniert dieser unheimlich schnelle Farbwechsel des Chamäleons. Aber wie gesagt, immer in den Nuancen des Grundtons. Also das, was dort bei YouTube und woanders zu sehen ist, hat wenig mit der Wirklichkeit tatsächlich zu tun. Hier sieht man ein Chamäleon, das schon eine gewisse Anspannung hat, denn es hat ein Beutetier entdeckt. Und es lohnt sich, sich einfach mal das Auge hier oben zu beobachten. Im Augenblick zeigt die Linse des Auges nach hinten. Übrigens das andere Auge, was ihr jetzt nicht seht, das guckt gerade nach vorne. Das Chamäleon ist in der Lage, seine Augen einzeln zu bewegen. Eins nach hinten, eins nach vorne ist relativ praktisch, wenn du gleichzeitig nach vorne und nach hinten gucken kannst. Wenn es allerdings jetzt ein Beutetier sieht, dann muss es im Endeffekt den genauen Abstand bestimmen. Und um den genauen Abstand zu bestimmen, ist ein dreidimensionales Sehen nötig. Und dazu müssen beide Augen in die gleiche Richtung gucken. Sonst kriegt er kein dreidimensionales Bild. Und auf dem nächsten Bild zeigt man jetzt, wie dieses Auge sich schlagartig nach vorne dreht. Und da sieht man jetzt das Chamäleon, man sieht es von einer Seite, wie im Endeffekt das Auge und das andere Auge eben auch auf die Beute fixiert ist. Das Chamäleon ist schon angespannt und das nächste Bild zeigt, wie jetzt die Zunge ein klein wenig nach vorne gedrückt wird. Und von diesem Bild bis zum nächsten Bild vergeht ungefähr eine Zehntelsekunde. Und das nächste Bild, was man jetzt schon sieht, ist, dass die Zunge zurückgeführt wird mit dem Beutetier. Also dieses Chamäleon hat wahnsinnig schnell die Zunge nach vorne geschossen, hat dieses Beutetier erwischt und führt es jetzt zurück ins Maul. Dieser ganze Prozess dauert vielleicht eine Zehntelsekunde, es geht immens schnell. Die große Frage ist, wie funktioniert das überhaupt? Denn das ist ein Prozess, ein physikalischer Prozess, der dort abläuft, den man nicht mal ebenso auf die Schnelle erklären kann. Ich habe dafür ein paar Bilder, die uns ein klein wenig zeigen, wie das Ganze abläuft. Wir haben verschiedene Phasen, wir haben ungefähr 3-4 Phasen. In Phase 1 wird erst einmal der Schussapparat in Stellung gebracht und das Ziel visiert. Man sieht das hier sehr deutlich, hier ist der Kopf noch relativ entspannt, aber hier sieht man plötzlich, wie eine komplette Spannung aufgebaut wird. Hier ist der Mundbereich, der sich dann nachher öffnen wird. Es vergehen einige Sekunden bis zum Schuss, das heißt, das Tier nimmt sich Zeit. Ja, das Tier sieht, dass die Beute dort sitzt oder eben ankrabbelt oder wie auch immer. Und das wird jetzt zuerst einmal beide Augen genau auf dieses Ziel hin ausrichten. Dann wird es anschließend berechnen, wie weit ist das Tier entfernt, wie groß ist das Tier ungefähr, wie ist das Aussehen des Tieres und mit welch einer Geschwindigkeit muss ich meine Zunge rausschießen und wann muss ich sie mehr oder weniger stoppen. Es sind also verschiedene Prozesse, die durchgeführt werden. Also Abstand und Energieaufwand und so weiter wird alles genau berechnet. Der gesamte Schuss ist exakt vorausberechnet. Der Beschleunigungsmuskel spannt sich an und drückt jetzt auf bestimmte Fasern und setzt sie unter Spannung. Aber im Augenblick ist doch noch ein Hebel, mal einfach ausgedrückt, der dafür sorgt, dass die Zunge nicht wahllos rausgeschossen wird. In dem nächsten Prozess sieht man dann, wie die Zunge hier langsam nach vorne gedrückt wird zu dem Beutetier. Das heißt, die Spitze der Zunge klappt nach vorne, das ist dieser Haken, der sie blockiert hat, und gibt jetzt den Weg für die Fasern frei. Und diese bauen die aufgebaute Spannung ab, indem die Zunge nach vorne geschossen wird. Und man sieht ja hier bei diesen Einzelaufnahmen, hier sind Millisekunden liegen hier zwischen, wo man sieht, wie diese Zunge nach vorne gedrückt wird. Die ganze Energie ist aufgebraucht, wenn das Beutetier erreicht wird. Denn wenn die Zunge mit einer zu starken Energie aufprallt, dann fliegt das Beutetier natürlich weg, wird weggeschleudert. Und wenn die Zunge zu schwach ist, naja, dann erreicht sie ihr Ziel nicht. Also sie muss schon ganz genau berechnet sein. Auf dem nächsten Bild sieht man dann, wie lang eine solche Zunge sein kann, dass sie mir also dieses Beutetier aus der Hand sozusagen schießt. Man erkennt, die Zunge ist fast so lang wie das Chamäleon ohne Schwanz. Man sieht auch hier diese trichterförmige Struktur dieser Zunge, die ist wahnsinnig wichtig. Denn sobald die Zungenspitze das Beutetier erreicht hat, dann kann die Zunge nicht das Beutetier greifen. Denn bis diese Information zurück an das Gehirn des Tieres geht und dann sozusagen ausgelöst wird, greife, ist das Beutetier längst weg oder weggeschossen. Deswegen passiert Folgendes, bei dem ersten minimalen Kontakt geht der äußere Zungenmuskel weiter nach außen und der innere Zungenmuskel zieht sich nach innen. Und dadurch entsteht ein Vakuum. Und durch das Vakuum wird das Beutetier bei diesem Schussapparat angesaugt und kann dann anschließend in den Mund zurückgeführt werden. Man sieht das jetzt hier. Hier sieht man auch diese riesige Zunge. Ja, die Zunge ist vorne erheblich größer und schwerer als hinten. Das Chamäleon schließt übrigens die Augen, wenn die Zunge zurückgeschleudert wird. Denn wenn es größere Beutetiere sind, dann kann es schon mal sein, dass die Zunge links oder rechts am Kopf vorbeischießt und dabei die empfindlichen Augen verletzen kann. Und deswegen werden sie geschlossen oder nach hinten gedreht, damit da kein Unfall passieren kann. Das Ganze kann man jetzt etwas besser sehen. bei einem Film, der hier abläuft. Hier vorne sieht man das Beutetier und das ist gleich eine Zeitlupe, ich glaube ein Hundertstel der normalen Geschwindigkeit. Man kann das, glaube ich, jetzt gut sehen, wie das Chamäleon das macht. Man sieht auch gleich sehr gut, wie sich die Zunge der Form des Beutetieres anpasst. Man kann auch sehr gut den Kegel gleich erkennen. Hier wird die Zunge also in einer sehr, sehr starken Verlangsamung rausgedrückt. Aber richtig schießen tut sie erst, wenn das Tier steht. Man merkt, es bewegt sich nicht mehr. Dann wird die Zunge geschossen und hier kann man gut sehen, in welch einem Hohlraum dieses Beutetier angesaugt wird. Das heißt, die Zunge ist also in der Lage, sich ein klein wenig der Form dieses Beutetieres anzupassen und dann wird es eben verspeist. Und das ist dieser geniale Schussapparat, den wir dort bei diesen Chamäleons beobachten. Das Ganze kann man kaum erklären, dass so etwas durch Zufall entstehen kann. Denn hier müssen zig Mechanismen funktionieren, damit die Zunge überhaupt in der Lage ist, auf diese Art und Weise Beute zu fangen. Es zeigt uns etwas von der großen, von einem großen Schöpfer Gott, der das alles geplant hat. Das nächste Tier, vielleicht habe ich es schon mal gezeigt, ist der Namib-Gecko und sein Hauptkennzeichen ist sein gewaltiges Auge. Er hat ein riesiges Auge. Man sieht ihn hier nochmal. Ich habe ein paar Besonderheiten dort hingeschrieben. Er ist nachtaktiv. Das sieht man schon daran, dass sein Körper mehr oder weniger durchsichtig ist. Man braucht also keinen Röntgenapparat, um in das Tier hineinzugucken. Man braucht auch keinen Röntgenapparat, um zu sehen, ob er nun ob er irgendwelche Probleme im Körper hat oder wie auch immer. Man kann direkt da durchgucken. Die Haut, die ist mehr oder weniger pigmentfrei. Man sieht die übergroßen Augen, die einen großen Teil des Kopfes ausmachen. Jeder kann die Schwimmhäute vorne hinten an den Füßen erkennen. Wir werden nachher sehen, wozu sie nötig sind. Und das ganze Tier ist neogrün fluoreszierend. Und zwar hat er in seiner Haut entsprechende, Kristalle, die das verursachen. Und das ist einzigartig im Tierreich. Man weiß überhaupt noch gar nicht genau, wofür das überhaupt nötig ist. Vielleicht für die gegenseitige Kommunikation in der Nacht, wo es in der Namib-Wüste, wenn nicht gerade Vollmond ist, es wirklich absolut dunkel ist. Wir haben dort kein Fremdlicht und nichts. Dieses Tier, hier sieht man noch einmal die Augen von vorne. Die Augen sind deswegen so groß, weil das Wasser des Nebels in den frühen Morgenstunden an seinem Auge kondensiert. Und dann macht er nichts anderes, als dass er mit seiner Zunge über sein Auge leckt und auf diesem Weg trinkt dieser Namib-Gecko. Ihr braucht es gar nicht zu versuchen, unsere Zunge wird nicht lang genug sein. Und wir werden auch sicherlich durch den natürlichen Reflex unser Auge schließen, dass das gar nicht so ohne weiteres funktioniert. Das ist alles bei dem Gecko unterbrochen und die Zunge reicht dicker aus, dass er über dieses gesamte Auge hier lecken kann. Er ist fluoreszierend, man sieht das hier nachts, nicht an allen Stellen, aber hier an den Seiten und hier bei den Augen haben wir diese starke Neofluoreszenzerscheinung. Ich sage noch einmal, sie ist einzigartig im Tierreich, weil das hier aufgrund der Hautzellen passiert und weil sie sehr extrem, sehr stark und sehr kräftig ist. Ja, das sind auch wieder diese Iridophore, die wir eben schon gesehen haben. Bei unserem Chamäleon, beim Chamäleon sorgen sie dafür, dass es eben seine Farbe in bestimmten Nuancen wechseln kann. Hier wird dafür gesorgt, dass er eben nachts fluoreszierend ist. Es reicht sogar schon der UV-Anteil des Mondlichts, dass das ausreicht, dass man diese Fluoreszenzfarben sieht. Es ist eines der stärksten Fluoreszenzphänomene, die es überhaupt gibt. Und es ist wahrscheinlich ein Signal für die Artgenossen, aber genau aufgeklärt ist das noch gar nicht. Man weiß das auch erst seit ein paar Jahren, dass dieser Gecko dazu in der Lage ist. Dieser Gecko, wenn man sich noch mehr Sachen anguckt, ist ein großartiges Beispiel für die Schöpfung Gottes. Und ich kann nur diesem Biologen hier wiedergeben, zitieren, der einmal sagte, seit vielen Jahren glaube ich, dass Gott als der große Planer und Gestalter hinter der ganzen Natur steht. Ich habe mein Leben Christus als meinem persönlichen Retter übergeben, als ich Student an der Universität Oxford war. Alle meine naturwissenschaftlichen Studien haben seitdem meinen Glauben bestätigt. Ich betrachte die Bibel als meine wichtigste Autoritätsquelle. Hier haben wir einen Wissenschaftler, dem völlig klar ist, dass der Schöpfergott und der Rettergott die gleiche Person ist. Und er hat verstanden, was das Wichtigste im Leben ist, nämlich dass man Gott seine Sündenschuld bekennt. Und das hat er getan. Und auf dieser Grundlage kann er Forschung in der Biologie betreiben und kann das auch mithilfe der Bibel. Das heißt, die beiden Punkte, die Bibel und die Wissenschaft, stehen nicht im Widerspruch zueinander. Wofür braucht unser Tier diese wunderbaren Füße hier? Weil er sich eine Höhle schaufeln muss. Und das muss sehr, sehr schnell gehen, denn es gibt ja auch einige Feinde, die schon versuchen, ihn zu fressen. Einige Vögel, die es dort gibt, einige Schlangen, die da sind. Und ich glaube, auf dem nächsten Bild kriegt man einen kleinen Eindruck, wie unser kleiner Gecko das schafft und wie schnell das Ganze funktioniert und wie er jetzt die Füße zum Schaufeln benutzt, um sich dann ganz, ganz schnell in diese Höhle zu begeben. Das Ganze dauert ungefähr 20, 30 Sekunden und da hat er sich seine Höhle freigeschaufelt, wo er dann die Nacht verbringen wird oder den Tag verbringen wird. Also man sieht, wie flott das geht. Dauert jetzt noch ein paar Sekunden. Ist natürlich klar, dass das nur auf der Seite funktioniert, wo der Sand auch feste ist, denn sonst wird die Höhle ja sofort in sich zusammenstürzen. Er ist also auch ein Tier, das auf der festen Seite der Düne wohnt. Und das hat jetzt ungefähr, wie gesagt, 20, 30 Sekunden gedauert. Dann war die Höhle fertig. Er wird auch gleich den vorderen Teil der Höhle, das sieht man leider bei dem Film nicht mehr, er wird ihn zum Einsturz bringen, damit auch die Höhle von vorne verschlossen ist. Ein bisschen kommt noch hinterher, man sieht, es wird langsam zugeschaufelt vorne, den Rest sieht man jetzt leider nicht mehr. Wir wechseln das Thema, vielleicht nicht zu einem nicht so ganz so appetitlichen Tier, zu den Mistkäfern. Denn diese Mistkäfer sind in Wirklichkeit hochinteressante Tiere. Sie sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie im Endeffekt eine solche Kugel hier bauen. Und wer solche Mistkäfer schon mal gesehen hat, der sieht, dass sie die Kugel rollen und dass sie gleichzeitig manchmal wie hier oben auf der Kugel sitzen. Das macht er natürlich nicht aus Spaß. Das macht er auch nicht, um eine Freiluftübung auszuüben oder um Balancieren zu lernen. Sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Notwendigkeit, die er praktizieren muss. Hier sieht man noch einmal einen solchen Mistkäfer in Aktion, der hier also einen Rhinoceros-Haufen jetzt umwandelt. Und man kann sich kaum vorstellen, das dauert also vielleicht einen halben Tag und dann sieht der Haufen anschließend so aus. Der hat ihn also in wunderbare Kugeln verarbeitet. Diese Kugeln werden natürlich gerollt, er will damit auch seinem Partner imponieren und die gucken schon, wer hat die größte und schönste Kugel und danach suchen die sich dann in Anführungszeichen ihren Ehepartner aus. Aber er rollt die Kugel nicht nur, er tanzt auch auf der Kugel, wie man hier auf diesem Film sieht. Das mit dem Rollen ist nicht immer ganz so einfach, man macht auch schon mal ein paar Bruchlandungen. Und man muss dann doch wieder oben drauf klettern. Und das macht er jetzt sicherlich nicht, um zu zeigen, wie schön er ist. Er führt doch eine bestimmte Rotation aus. Man hat das vielleicht gesehen. Es war eine Rotation um diese ganze Kugel, um sie dann anschließend weiter zu schieben. In der Regel wird sie mit den Hinterbeinen geschoben. In dem Fall nicht so ganz in die Richtung, in die er möchte. Warum tanzt dieser Käfer oben auf dieser Mistkugel? Nun, man hat das durch Experimente herausgefunden. Man sieht das hier auf diesem Bild. Das ist jetzt hier der Mistkäfer, der auf dieser Filmaufnahme zu sehen war. Was hat man hier gemacht? Man hat ihn in einen dunklen Raum gesperrt und hat hier oben die Sonne imitiert mit einer gewissen Lampe, die das Sonnenlicht wiedergibt. Nachdem das geschehen ist und der Käfer hat eine Mistkugel bekommen, danach hat man die Sonne um 180 Grad verschoben, hat sie von dieser Seite hier in diese Kiste hineinstrahlen lassen und sofort hat der Käfer mit seiner Kugel, nachdem er auf der Kugel getanzt hat, ebenfalls die Richtung gewechselt. Das heißt, unser Käfer benutzt also das Licht, um im Endeffekt seine Position zu bestimmen und um zu wissen, wohin er die Kugel rollen muss. Und wer sich das mal anguckt bei einem solchen Mistkäfer, der stellt fest, dass er in der Lage ist, wenn nicht gerade solche Hindernisse da sind wie auf dem Film, die Kugel sozusagen auf einer Linie zu rollen, um damit zu seinem Ziel zu kommen. Denn er braucht die Kugel auch sozusagen als Nährboden für den Nachwuchs. Das heißt, wenn er irgendwo eine solche Kugel herstellt, dann versucht er sie auf kürzestem Weg zu seinem, ich sag mal, Nest wieder zurückzurollen. Und deswegen versucht er das auf einer Geraden zu tun. Das ist schon ganz schön anstrengend, so eine Kugel zu rollen. Man hat es dann draußen ebenfalls die Versuche gemacht und hat dann die Sonne, ja, man kriegt die Sonne nicht so ohne weiteres auf die andere Seite, man hat sie einfach mit Spiegeln auf die andere Seite projiziert. Aber das hat unseren Käfer nur ein klein wenig durcheinander gebracht, dass er nicht mehr so richtig genau wusste, in welche Richtung er rennen musste. Und man weiß, dass der Käfer sich nicht nur nach der Sonne richtet, sondern dass es noch weitere Hinweise gibt, polarisiertes Licht, sowie die Intensitäts- und Farbverläufe, die man hat, die wir mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmen. Also sie spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, deswegen ist das draußen nicht so einfach, sondern wenn ich die Sonne spiegel, dann wird der Käfer irritiert. Man hat dann anschließend versucht, das polarisierte Licht, was wir zu haben, ebenfalls durch Spiegel auf die andere Seite des Käfers zu projizieren. Auch das hat ihn durcheinander gebracht. Das heißt, schlussendlich wertet der Käfer, wenn er oben auf der Kugel rumtanzt, sämtliche optische Phänomene aus. Die Sonne allerdings am meisten. Und das hilft ihm, genau den Weg zu dem Nest zu berechnen und die Kugel mehr oder weniger auf dem kürzesten Weg auf eine Gerade zu rollen, um dort wieder sein Ziel zu erreichen. Solche Auswertemechanismen kann man sich kaum vorstellen, wie sowas durch Zufall entstehen soll. Und ich kann Hiob sehr gut verstehen, der sagt, frage doch das Vieh, frage doch die Tiere, und was werden sie dir lehren? Eigentlich nur eine einzige Sprache, dass der Schöpfergott das alles gemacht hat. Damit komme ich noch zu einem weiteren Tier. Ich habe noch zwei, drei Beispiele. Und das ist hier die Wüstenameise. Und man merkt, dass diese Wüstenameise ein klein wenig anders aussieht als unsere Ameisen. Man hat nämlich das Gefühl, sie geht auf Stelzen. In der Regel sind diese Wüstenameisen ungefähr 1 Zentimeter von der Bodenoberfläche entfernt. Und das sorgt dafür, dass die Temperatur dort ungefähr gerade 10 Grad weniger ist als die Temperatur des Erdbodens. Das heißt, wenn sie jetzt hier auf diesem Wüstensand direkt mit dem Bauch rumlaufen würde, dann käme sie in Kontakt mit 70 Grad. Wenn sie dagegen 1 Zentimeter, 1/2 Zentimeter hoch darüber laufen würde, hätte sie das um 10 Grad reduziert. Und wenn sie jetzt wie diese Ameise in der Namib-Wüste, die womit am höchsten läuft, fast 1 Zentimeter über dem Boden läuft, hat sie die Temperatur ungefähr um 20 Grad reduziert. Und das ist also schon eine geniale Eigenschaft, was diese Ameise hat. Also ungefähr 5 Millimeter, ist ungefähr 10 Grad kühler. Aber wie ist die Ameise in der Lage, sich zu orientieren? Wer mal in der Wüste war, der sieht nur Sand. Stell dir mal vor, du bist so klein wie eine Ameise und bist so flach auf dem Boden wie eine Ameise, da siehst du nicht viel von deiner Umgebung. Trotzdem sind die Ameisen in der Lage, wenn sie irgendwo Futter gefunden haben und sie müssen dafür sehr viel laufen, wieder zu ihrem Bau zurückzufinden. Ich zeige das mal auf dem nächsten Bild. Ich denke, es ist nicht zu schwierig, auch wenn es hier etwas kompliziert aussieht. Das heißt, wir haben hier die Ameise und das ist ihr Haus, wo die Ameise wohnt. Und diese Ameise ist einen Zickzackweg gelaufen, um hier an diesem Platz Beute zu finden und sie hat diese Beute gefunden. Und es gibt 3 Möglichkeiten, wie diese Ameise wieder zurücklaufen kann. Die eine Möglichkeit ist, dass die Ameise auf dem Weg zur Beute irgendwelche Duftstoffe versprüht. Und dass sie dann einfach den gleichen Weg wieder zurückläuft, weil sie riecht, wo sie gewesen ist, um dann wieder ihr Nest zu erreichen. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, die Namib-Wüste ist eine Wüste, wo es kaum Hindernisse auf der Fläche des Wüstensandes gibt. Das heißt, wenn dort ein klein wenig Wind weht, sind diese Duftstoffe verweht und die Ameise hätte keine einzige Möglichkeit mehr, jemals ihr Nest wiederzufinden. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Ameise sich merkt, wo das Nest ist, dass sie das abspeichert und dass sie die ganze Zeit, wo sie auf der Suche nach der Beute ist, dass sie im Endeffekt diese Koordinate, wo ihr Nest ist, in ihrem Kopf gespeichert hat. Und wenn sie diese Beute gefunden hat und sie dann zurückkehren möchte, dann macht sie das wie so eine kleine mathematische Vektorrechnung. Sie merkt sich also den Winkel, den sie von dem Nest entfernt ist, und sie merkt sich den Abstand. Und dann würde diese Ameise versuchen, hier auf dem kürzesten Weg zum Nest zurückzulaufen. Und wenn sie auf ein Hindernis stößt, würde sie daran vorbeilaufen. Und sobald das Hindernis geschafft ist, dann würde sie ausrechnen und wieder den kürzesten Weg finden zum Nest. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist, dass die Ameise in der Lage ist, sich die Landschaft einzuprägen, die sie gelaufen ist. Wie so eine Art fotografisches Gedächtnis. Das würde bedeuten, wenn die Ameise sich das hier merkt, dass sie auf dem kürzesten Weg um das Hindernis drumherum direkt den Weg zurückfindet zu dem Nest. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten und die drei Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Nämlich dadurch unterschiedlich, dass man hier einfach den gleichen Weg wieder abläuft. Hier unterschiedlich, dass man versucht, den kürzesten Weg zu laufen zum Nest. Und wenn ein Hindernis ist und man darauf vorstößt, dass man es irgendwie drumherum laufen muss. Und hier, dass die Ameise schon vorher ausrechnet, inklusive des Hindernisses, was ist der kürzeste Weg, den ich laufen muss. Also hat man das Ganze natürlich auch im Experiment überprüft. Man hat Ameisen genommen, die hier losmarschiert sind, kamen zu diesem Platz, wo sie Beute fanden. Man hat dann die Ameise wieder zurücklaufen lassen oder hat sie sogar woanders hingesetzt und guckt, was sie macht. Und was sie macht, sieht man auf dem nächsten Bild. Hier war die Ameise in dem Nest. Diesen Weg ist sie gelaufen, um zu der Futterstelle zu gelangen. Man sieht, was sie für einen gewaltigen Weg gelaufen ist. Und man hat die Ameise nun wieder zurücklaufen lassen von einem bestimmten Punkt aus. Und man sieht, dass sie mehr oder weniger den kürzesten Weg gegangen ist, der möglich ist. Man hat ja manchmal Hindernisse in den Weg gelegt. Dann ist sie um diese Hindernisse drumherum gelaufen, um dann wieder den kürzesten Weg zu finden zu dem Nest. Hier musste sie dann den Eingang suchen, um den Eingang des Nestes zu finden, wo sie dann hier wieder auf Beute anschließend losgezogen ist. Und das zeigt ganz klar, ich springe zurück, dass diese Möglichkeit hier, das heißt diese Integration des Weges, dass das ist, wie die Ameise ihr Nest wiederfindet. Und das ist etwas Geniales. Das Ganze auszurechnen, das schaffen wahrscheinlich die meisten Schüler in der Oberstufe nicht, für die Ameise ist das kein Problem. Und das soll ein Zufallsprodukt sein. Denn sie hatte das riesige Problem, dass sie den Weg messen muss. Und den Weg, den misst die Ameise über die Schrittlänge. Aber das ist nicht so einfach, denn die Schrittlänge ist unterschiedlich. Ob du Beute trägst oder nicht, hat Einfluss auf die Schrittlänge. Also hat man Ameisen genommen. Ich habe das Bild hier nicht, was vielleicht für einige ein bisschen makaber ist. Man hat ihre Beine verlängert, indem man Stelzen drunter gebunden hat. Oder man hat die Beine verkürzt, indem man sie amputiert hat. Okay. So, und dann hat man geguckt, ob die Ameise immer noch den Weg zurückfindet. Und sie schafft es tatsächlich in mehr oder weniger nahezu der gleichen Zeit. Das heißt, die Ameise, die misst nicht die Schritte, die zählt nicht die Anzahl der Schritte, sondern sie integriert die Schritte über die Strecke und weiß im Endeffekt, wie groß die Schrittlänge ist, die sie zurückgelegt hat, mit jedem einzelnen Schritt. Und aufgrund dieser Berechnung kennt sie den Abstand zum Nest, sie kennt den Winkel, den kann sie wahrscheinlich über den Stand der Sonne oder wie auch immer, man weiß es noch nicht genau, ausrechnen und findet dadurch sehr, sehr zielsicher wieder den Weg zum Nest. Und jetzt was kommt, etwas außergewöhnlich Interessantes. Dort im Nest muss sie nun diesen Speicher der ehemaligen Koordinaten zurücksetzen. Denn wenn sie sich zu viele Koordinaten im Kopf abspeichern würde, dann wäre es für sie sehr, sehr schwierig, nachher noch zu wissen, was ist jetzt die richtige Koordinate, wo ich hin muss. Und man vermutet heute, dass sobald die Ameise die Beute ablegt, dass dann sozusagen ihr gesamter Speicher resettet wird. Und wenn sie dann wieder losgeht, dass sie sich dann wieder die Position des Nestes neu merkt, wenn sie auf dem Weg zur Beute ist und anschließend den Weg wieder zielsicher zurückfindet. Das Ganze zeigt uns, glaube ich, etwas von der absoluten Genialität, was wir in der Schöpfung Gottes finden. Und das können auch Dinge sein, die es schon im Garten Eden gab. Je nachdem, was die Ameise sich für Beute suchte, wenn sie Pflanzenfresser oder Früchtefresser gewesen ist, dann hat sie sie eben genommen, ist auf diesem Weg dann wieder zurück in ihr Nest gelaufen. Ein anderes Tier ist natürlich eine Otter, eine sehr außergewöhnliche Otter, denn die Schlangen kriechen ja in der Regel auf dem Boden. Aber ich habe eben gesagt, wir haben Bodentemperaturen von ungefähr 70 Grad. Die Schlange, die würde innerlich kochen, die könntest du nachher wie so eine Bockwurst essen, wenn die da über 70 Grad die ganze Zeit über diesen Boden kriechen müsste. Und deswegen macht diese Schlange zwei geniale Sachen. Das eine ist, wenn sie Beute sucht, vielleicht habe ich sie auch schon mal gezeigt, dann versteckt sie sich und es ist sehr, sehr schwer, diese Schlange zu sehen. Und man sollte immer vorsichtig sein, wenn man solche Dollarbüsche sieht wie hier. Da sehen die Blätter aus wie so ein Dollarmünzen. Die saugen sich übrigens voll Wasser. Wahrscheinlich wird das Wasser über Wurzelkapillare durch die Luftfeuchtigkeit aufgenommen. Man sieht auch, dass der Boden hier relativ dunkel ist, weil dann auch über diese Wurzeln das Wasser auch wieder abgegeben wird. Jedenfalls liegt hier unsere Schlange. Hier ist übrigens das Ende von ihrem Schwanz und hier ist ihr Kopf. Und das ist nicht von ungefähr, dass hier das Ende vom Schwanz ist und hier ihr Kopf ist. Denn wenn ein Beutetier ankommt, dann wackelt sie verlockend mit dem Schwanz, sodass ein anderes Insekt denkt, ey, da scheint ja was Interessantes zu sein, nichts wie hin. Interessant ist es wirklich, aber es war ihr letzter Besuch, denn die Schlange, die schlägt natürlich dann zu. Ja, das nächste Bild noch etwas vergrößert, zeigt uns noch einmal, dass sie wirklich kaum zu erkennen ist. Da hätte ich das Bild vielleicht zuerst gezeigt, in groß, hätte gesagt, zeig mir mal, wo hier die Schlange ist, man hätte es wahrscheinlich kaum gesehen. Denn dass das hier das Ende von dem Schwanz ist, man weiß es, weil ich es jetzt gesagt habe, man sieht ja hier den restlichen Schwanz überhaupt nicht. Und dass das der Kopf ist, ist natürlich jedem klar, wo ich es gezeigt habe. Hier sieht man die Augen, die interessanterweise oben auf dem Kopf liegen. Dort liegen sonst die Augen bei den Schlangen nicht. Aber hier ist das nötig, damit sie überhaupt in der Lage ist, noch etwas zu sehen, wenn sie sich so in den Sand einbuddelt. Auf dem nächsten Bild sieht man das Bewegungsmuster dieser Schlange. Die Schlange läuft jetzt nicht in diese Richtung, sie läuft in diese Richtung hier. Es ist also keine durchgehende, schlängelnde Bewegung, sondern die Schlange hat nur ganz, ganz wenig Bodenkontakt. Der Rest des Körpers ist in der Luft, man sieht das hier. Die Schlange hat nur hier Bodenkontakt und hier. Sie wird gleich hier vorne aufsetzen für einen kurzen Moment und dann diesen hinteren Bereich hier rüber bewegen, aber in der Luft, um dann hier wieder aufzusetzen und dann geht das immer so weiter und dadurch entsteht dieses treppenartige Bewegungsmuster, was man sieht. Es ist also eine sehr intelligente Lösung dafür, nicht die ganze Zeit mit dem heißen Boden in Kontakt zu sein. Also man merkt, die Tiere, die dort in der Wüste leben, das ist ja nur ein Bruchteil von diesen 300, die ich hier zeige heute Abend, die zeigen uns etwas von der Genialität Gottes. Ja, da wo wir Leben für unmöglich halten, das ist eine großartige Lebensvielfalt, genauso wie hier die Radspinne ohne Netz. Diese Radspinne ohne Netz ist eine hochinteressante Spinne. Man sieht hier die Augen, hier ist also vorne. Hier sieht man sie noch einmal etwas besser dargestellt. Man sieht, dass sie insgesamt 6 Augen hat. 4 hier oben, 2 hier unten. Hier vorne sind auch die Greifer mit den Giftzähnen dran. Und hier sieht man dann eben diese ganzen Beine, diese 8 Beine dieser Spinne. Auf dem nächsten Bild, da sieht man das Haus der Spinne. Ja, jetzt, wo ich sage, dass da ein Haus ist, da kann man es vielleicht erkennen. Ich hätte vielleicht vorher fragen sollen, was sieht man hier? Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier ein sehr interessanter Riss im Boden ist. Etwas, was man hier sonst nirgends findet. Und das ist tatsächlich die Haustür des Hauses der Spinne. Denn sie kann das aufklappen, wie man hier sieht. Das heißt, die Spinne, die spinnt einen Deckel und gleichzeitig legt sie Sand auf diesen Deckel, der mit diesem Deckel verklebt wird, sodass das von außen überhaupt nicht zu erkennen ist. Hier habe ich das Gebäude geöffnet und dann sieht man, wie hier die Spinne da unten drin sitzt. Wenn die Spinne draußen sitzt, ist es leer, die Spinne ist draußen. Man muss dann eine gewisse Weise Zeit warten, bis die Spinne wieder zurückkommt. Und dann geht es leider sehr schnell, dass nicht alle Bilder jetzt scharf sind, aber die Spinne kommt zurück, hier kommt sie jetzt wieder zurück, hat Beute gefunden, kann das hier leider nicht sehen, geht jetzt dahin und man sieht, wie sie sofort in ihren Bau, in ihr Haus wieder hineinklettert und mit diesen beiden Vorderbeinen hier den Deckel hinter sich herzieht. Auf dem nächsten Bild sieht man schon, wie die Beine alle mehr oder weniger verschwunden sind. Hier noch mehr. Ach so. Ja, und dann, wenn die Beine weg sind, dann sieht man eben das Bild, was ich am Anfang hatte. Dann sieht man eben, ja, dass die Spinne jetzt in diesem Gehäuse drin ist und der Deckel ist zu. Alleine einen solchen Deckel zu konstruieren, der an einer Seite wie ein Scharnier funktioniert, wo nicht nur ein Spinnennetz gesponnen war, sondern wo man gleichzeitig Sand drauflegt und befestigt. Das heißt, auch beim Öffnen fällt dieser Sand nicht runter. Und wenn der Deckel zu ist, kann man überhaupt nicht erkennen, dass da ein solches Spinnengehäuse gewesen ist. Wenn die Spinne doch einmal oben auf der Düne überrascht wird von irgendeinem Fressfeind, dann macht die Spinne etwas Hochinteressantes. Dann rollt sie wie ein Rad den Dünenhang runter. Das geht wahnsinnig schnell und das nächste Bild ist einfach mal eine Echtzeitaufnahme, also überhaupt nicht verlangsamt, man sieht, wie sie da runterrast. Für wen das jetzt so schnell war, habe ich es in Zeitlupe. Da oben kommt die Spinne an, zwischendurch kommt noch ein bisschen was im Weg, es wird eine spannende Sache, aber ich sage gleich, die Spinne schafft es, ist knapp, aber sie schafft's. Und kommt dann tatsächlich unten an. Und darum ist der Bau dieser Spinne immer unten. Das heißt, wenn man diese Spinne suchen möchte, dann findet man sie, wenn am Fuß einer Düne, wenn Dünen dort sind. Wenn keine Dünen dort sind, im rein flachen Wüstengebiet ist es relativ schwierig, sie zu finden. Man kann das nachts machen, weil sie fluoreszierend sind. Wenn man mit einer UV-Lampe rumgeht, dann kann man sie vielleicht entdecken. Also auch diese Spinne hier, die hat einfach eine geniale Eigenschaft. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Die wichtigste oder eine der gewaltigsten Spinnen, die ich kenne, das ist natürlich eine Sydney-Trichternetzspinne aus Australien. Hier befindet sie sich in einem solchen Teflon-Gefäß. Und das Teflon-Gefäß sorgt dafür, dass die Spinne nicht den Rand hochrennen kann. Denn diese Spinne ist die giftigste Spinne der Welt. Und man kann fast sagen, dass diese Spinne mehr oder weniger eines der giftigsten Tiere auf dieser Welt ist. Denn wenn man von der Sydney-Trichternetzspinne gebissen wird, dann hat man vielleicht 30 bis 40 Minuten Zeit. Und man kann auch in der Regel die Körperteile nicht alle abbinden. Denn meistens passiert es, wenn man irgendwo auf Toilette sitzt, dass die sich da unter der Brille versteckt hat. Und wenn der andere den Hintern beißt, den kann ich ja schlecht abbinden. Das ist auch schon ein bisschen problematisch. Diese Sydney-Trichternetzspinne ist nicht nur in Sydney, die ist an der gesamten Ostküste Australiens. Und man sollte nicht einfach jeden Stein hochheben oder unter jeden Stock gucken. Dort können diese Spinnen sitzen, die sind sehr klein. Man sieht, der Durchmesser ist nicht sehr groß im Vergleich zu der Hand. Und das ist auch das Männchen, denn bei diesen Sydney-Trichternetzspinnen ist das Männchen viel, viel giftiger als das Weibchen. Meistens ist es ja umgekehrt. Aber hier haben echt die Männchen die größere Lebenserwartung, etwas anders als zum Beispiel, wie der Name schon sagt, bei der schwarzen Witwe, die in der Regel ihre Männer gerne verspeist. Hier ist das anders. Diese Spinne muss gemolken werden. Das machen wir hier in einem Institut in Australien. Und man sieht, einer muss die Pinzette halten. Das ist der, der nicht so mutig ist. Das bin ich in dem Falle. Und ein anderer saugt dann das Gift von dieser Spinne ab. Natürlich nicht mit dem Mund, das machst du nur einmal. Hier vorne sieht man jetzt, dass ich die Spinne so gereizt und geärgert habe, dass die hier ihren Giftzahn, sag ich mal, ausgefahren hat. Die andere Seite siehst du nicht, da ist gerade die Pipette dran. Und dann wird dieses Gift, wird dann sozusagen abgesaugt. Du musst diese Spinnen mehr oder weniger melken, um ein Gegenserum herzustellen, wenn jemand von einer solchen Spinne gebissen wird. Wenn man dort ins Museum geht, da gibt es auch Terrarien, wo solche Spinnen drin leben. Das ist ganz interessant, was dort geschrieben wird von einem der führenden Leute hier in Queensland, Queensland Museum. Er ist der Spinnenexperte weltweit. Er hat einmal gesagt, wenn Sie allein sind und von einer Trichternetzspinne, eine der giftigsten Spinnen Australiens, gebissen werden, schließen Sie zuerst Frieden mit Gott und suchen dann ein Krankenhaus auf. Das ist vom Prinzip her, ja, ich sag mal, der Mann hat es richtig erkannt. Man hat nicht viel Zeit, ich sag mal, man hat ungefähr 40 Minuten Zeit, bis man eine medizinische Behandlung zwingend haben muss. Danach ist es einfach zu spät. Und er sagt, wenn die Zeit nicht da ist, dann machen Sie wenigstens das Wichtigste, was im Leben notwendig ist, dass man Frieden mit Gott hat. Und das schließt jetzt einfach wieder diesen Kreislauf, den wir ganz am Anfang hatten, sowohl im Lied als auch im Gebet, als auch in diesen ersten Stellen, dass dieser große Schöpfer Gott, der das alles auf eine so geniale Weise gemacht hat, dass das gleichzeitig der Retter Gott ist und dass man diese Person nicht voneinander trennen kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, an die Evolution glauben. Weil ihnen auch klar ist, dass wenn sie an den Schöpfergott glauben, dass sie dann an den Gott der Bibel glauben müssen und dass sie dann eben auch an den Rettergott glauben müssen. Das heißt, sie müssen sich vor Gott demütigen, sie müssen sich vor Gott klein machen, um nicht einmal ewig verloren zu gehen. Und da möchte ich gern zum Abschluss noch einen Vers lesen aus dem Brief an die Kolosser. Dort heißt es eben in Kolosser 1, Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge, auch diese genialen Tiere, die wir hier gesehen haben, sind durch ihn und eben auch für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also es ist völlig klar, das Neue Testament zeigt das, und es gibt keine Ausnahme, dass der Schöpfergott auch der Rettergott ist. Und so wünsche ich natürlich, dass jeder, der jetzt etwas von diesem Vortrag hier gehört hat, dass er wirklich eine echte Entscheidung für Gott getroffen hat, um nicht einmal ewig verloren zu gehen. Und alle die wir errettet sind, ich glaube, wir können staunen über die Genialität eines Schöpfergottes, der eine kleine Ameise so genial ausgestattet hat, dass sie in der Lage ist, diesen Weg zu ihrem Nest wieder zurückzufinden. Und das in einer Gegend, wo vom Prinzip her alles gleich aussieht. Dass sie in der Lage ist, den Abstand sich zu merken. Dass sie in der Lage ist, sich den Winkel zu merken, in dem sie sich gerade von ihrem Nest entfernt befindet. Dass sie das alles ausrechnen kann und wieder zurücklaufen kann und dieses Nest findet. Oder wenn wir an andere Tiere denken, wie dieser Mistkäfer, ist wahrscheinlich nicht gerade das Lieblingstier von jedem, der aber in der Lage ist, indem er auf dieser Kugel rumtanzt, eine 180-Grad-Drehung macht, genau den Stand zu berechnen, den er jetzt auf kürzestem Weg laufen muss, um ebenfalls sein Nest zu erreichen. Oder wenn man sich diese Geckos oder Chamäleons anguckt, ich denke, sie alle bestätigen das, was wir dort im Buch Hiob einmal gelesen haben. Frage doch die Tiere. Und sie haben eine einzige Antwort, dass der große Schöpfergott das alles gemacht hat.